Und sie kamen zu den Jüngern und sahen viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, da alles Volk ihn sah, entsetzten sie sich, liefen herzu und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr euch mit ihnen? Einer aber aus dem Volk antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringet ihn her zu mir. Und so brachten sie ihn her. Und alsbald, als ihn der Geist sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wie sprichst du? Kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alsbald schrie des Kindes Vater und sprach, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Da nun Jesus sah, dass das Volk herzulief, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fährst dein Fahrt nicht in ihm. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe ward, als wäre er tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und da er heimkam, fragten ihn seine Jünger allein, warum konnten wir nicht ihn austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten.
Ich möchte euch alle an diesem Sonntag hier im Raum und an den Übertragungsgeräten herzlich grüßen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jeder von uns kennt sicher kritische und scheinbar auswegslose Situationen, wie wir es gerade gehört haben. Von dem Vater, der mit seinem Sohn, der krank war, Hilfe suchte. Und oft kommen solche Situationen dann zu dem Ausspruch des Einzelnen, des Betroffenen, ja, wenn das passiert, will ich mich ändern. Wenn mir Hilfe zukommt, will ich besser aufpassen. Und wenn mir der da rausholt, Gott, zu dem ich jetzt bete, dann will ich an ihn glauben. Ich habe persönlich so einen Onkel gehabt, der in Russland im Graben lag und sagte, wenn ich da rauskomme, dann will ich an Gott glauben. Er ist rausgekommen, hat aber nie an Gott geglaubt. Und es gibt auch dieses Versprechen, wenn ich dann, dann will ich nach seinem Willen fragen. Wie oft sind wir hier schon drin gesessen und haben gesagt, ja, wenn, dann will ich nach dem Willen fragen und auch danach handeln. Das ist das Entscheidende dann. Was steht da unterm Strich? Gott soll sich durch sein Tun beweisen. Dann will ich glauben. Wir erwarten also, dass Gott zu seinem Wort steht. Darum beten wir auch oft in dieser Formulierung. Und gerade haben wir gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Im Grunde genommen müsste es dann auch weitergehen. Dann will ich. Habe ich aber bei dieser Überlegung eventuell im Hinterkopf, dass es nicht erfüllt wird, kalkuliere ich das ein, bin ich auf der fragenden und unsicheren Seite. Ich kann mir vorstellen, dass Ricarda das auch manchmal gedacht hat. Bestätigt jetzt Gott meine Entscheidung? Ist es wirklich Gottes Wille? Stimmt, Ricarda? Sie nickt mit dem Kopf. Dieses Einkalkulieren des, ob das nun passiert, das drückt sich auch in dem Wörtchen wenn ja ganz massiv aus. Der große Prediger Charles Haddon Spurgeon, der hat um 1834 bis 1892 gelebt, sagte, ein Gramm Glaube wiegt mehr als Berge von Philosophie. Ein Gramm Glaube wiegt mehr als Berge von Philosophie. Glauben ist für uns Christen oft ein heißes Diskussionsthema. Aber uns helfen dabei nicht theologische Theorien über den Glauben, sondern der praktische Glaube im Alltag. Es sind Fragen nach dem falschen oder richtigen Glauben. Glaubst du richtig oder glaubst du eventuell falsch? Dann musst du suchen, dass du den richtigen Glauben bekommst. Hat der eine einen starken Glauben und der andere einen schwachen Glauben? Die Kirchengeschichte und die Gemeindegeschichte auch hier in unseren Baptistengemeinden ist ein gutes, beredtes Zeugnis dafür, ob unsere Frömmigkeit wirklich die richtige ist. Warum dann haben die anderen nicht diese Erkenntnis? Oder hat nicht mancher sich schon die Frage gestellt, habe ich einen oberflächlichen oder einen tiefen Glauben? Ist das das Kriterium, die Glaubensqualität? Ja, bei allem Ernstnehmen dieser Fragen wollen wir heute keine Theologen oder Philosophen befragen, sondern was sagt Jesus dazu? Dazu sind wir hier. Wir wollen hier keine theologische Vorlesung halten, das habe ich nicht vor. Und ich will auch keine Philosophien über den Glauben halten, Fragen beantworten. Das möchte ich nicht. Der Evangelist Markus, aus dem wir jetzt den Text gehört haben, aus Markus 9, der schildert im Vergleich zu Matthäus und Lukas diese Begebenheiten am ausführlichsten. Wer kennt das nicht? Der Urlaub sollte kein Ende haben. Wir haben hier, ich persönlich und mit meiner Frau, wir haben hier viele Tagungen in Heiligenstadt erlebt. Gute, tiefschürfende Tagungen, gute geistliche Erlebnisse. Und man ist immer dann, wenn der Alltag wiederkommt, ach, wenn es nur so weitergehen würde. Hier sitzt ein Pastor, der damals viele Tagungen geleitet hat und der hat immer gesagt, liebe Geschwister, denkt daran, ihr seid auf dem Heiligen Berg. Da unten ist der Alltag, das Tal. Denkt nicht, dass das hier so weitergeht. Und tatsächlich sind wir im Innersten dann immer angesprochen gewesen. Und beim Runtergehen in den Wochenalltag, dann hat uns der Alltag und dann haben uns die anderen auch. Es ist mehr oder weniger, man kann das auch bildlich sehen, ein Abstieg von geistlichen Höhen ins tiefe weltliche Tal. Und so hat in der Geschichte, die uns Markus berichtet, es ist ja keine Geschichte, es sind ja Tatsachen, Petrus und Johannes und Jakobus die Verklärung Jesu erlebt und sie haben Gottes Stimme gehört. Und dann kommen sie vom Berg zu den Zurückgelassenen, in Anführungszeichen. Sie waren Auserwählte mehr oder weniger. Und nun die Zurückgelassenen da unten, zu denen kommen sie zurück. Und was finden sie vor? Nicht, dass sie mit offenen Armen aufgenommen werden, sondern in eine Streitsituation. In eine Streitsituation mit theologischen Fachleuten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr nach Hause kommt und ihr wollt eure Erlebnisse zu Hause weitergeben, in der Gemeinde bei Geschwistern, dann ist erst einmal ein ungläubiges, sollte, ja, was du da, aber wir hier, das kann doch nicht sein. Ihr kennt das sicher. Ja, sie kommen vom Berg zurück zu den Zurückgelassenen und Jesus ist nicht da und schon gibt es Probleme. Jesus ist nicht da, deshalb Streitgespräche und schon gibt es Probleme zwischen den Theologen, zwischen den Jüngern und dem Volk. Das ist doch unsere Alltagssituation. Ja, und dann ist manchmal auch unser Erleben, dass sich unser ganzer Glaube, unsere Nachfolge auf die Notrufnummer Psalm 50, Vers 15 reduziert. Rufe mich an in der Not. Das ist dann sozusagen der letzte Hilferuf. Aber viele Probleme werden nie gelöst, weil darüber nur theoretisiert und philosophiert wird. Viele Probleme werden auch nicht gelöst. Und auch in unserem Text hier ist der Punkt erreicht, wo dann heftig gestritten wird. Aber leider ist ein Streit und eine Diskussion in der Regel unterm Strich führt es zu keinem Ergebnis. Man geht mit einem Kompromiss eventuell auseinander. Man geht mit, ja, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, du hast deinen tiefen Glauben, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen oberflächlich. Man stellt also nur fest, dass. Was ist nun aber der Auslöser dieses Streites? Der Vater sucht Hilfe für seinen Sohn bei Jesus, nicht bei den Jüngern, bei Jesus. Dieser aber ist nicht da. Suchen wir unsere Hilfe immer bei Jesus? Und wenn er uns nicht gleich antwortet, suchen wir bei anderen Hilfe und Rat? Vielleicht können in dieser Situation die Jünger helfen. Markus berichtet in seinem 6. Kapitel von den Taten der 12 ausgesandten Jüngern. Vielleicht hatte er davon gehört und erhoffte sich von ihnen auch Hilfe. Aber, Doppelpunkt, die Jünger vermögen es nicht. Obwohl sie große Erfahrungen gesammelt haben. In diesem Fall vermögen die Jünger es nicht, dem Vater zu helfen. Und das ist sozusagen ein Bild aus dem Fußball, das ist eine Steilvorlage für die Schriftgelehrten. Das Versagen der Jünger, unser Versagen doch auch oft, in Diskussionen, da wo wir es gut meinen, das ist dann quasi eine Steilvorlage für die, die dann Oberwasser bekommen und uns so in die Ecke drücken, dass wir am liebsten in den Boden versinken würden. Ja, Sie fragen sich sicher, warum haben Sie schon mal gekonnt und jetzt können Sie nicht? Ich kann mich so richtig hineinversetzen, dass diese Erschütterung Ihrer Selbstsicherheit wirklich Unsicherheit und Selbstzweifel hervorrufen. Ist mein Glaube richtig? Habe ich falsch hingehört? Diese Fragen, die können einen schon zermürben. Und wir können uns auch da richtig reinversetzen. Wir sagen, ja, am liebsten möchte ich jetzt in einem Mausloch verschwinden oder irgendwo unsichtbar werden, damit ich dieser Situation entfliehen kann. Im Vers 19 beklagt Jesus die Dunkelheit des Unglaubens, seine wahre Sendung nicht zu erkennen. Das beklagt Jesus, wenn er sagt, ach, wie lange soll ich noch? Es ist der Unglaube, dass man die Sendung Jesu nicht erkennt. Die Sendung Jesu ist nicht die eines Wundertäters. Das ist vollkommen oberflächlich gedacht und auch in eine falsche Richtung gedacht. Dann können wir wirklich auf dem Bauch landen, platt ausgedrückt. Wenn wir Jesus Kraft nur an seinen Wundern messen, dann dürften wir auf dem Holzweg sein. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus, nachdem er vom Berg runtergekommen ist und diese innigste Beziehung mit dem Vater auf dem Berg hatte, auch ihn jetzt irgendwie erschüttert, dass der Alltag ihn so schnell wieder hat, dass er diesen Streit erlebt? Aber das Erscheinen Jesu verändert die Situation schlagartig. Auf einmal ist Jesus der Mittelpunkt, nicht mehr die Jünger. Nicht mehr der Streit, nicht mehr die Glaubensauseinandersetzung, sondern jetzt ist Jesus der Mittelpunkt. Und man könnte nun sagen, er würde jetzt mit einer Lehrpredigt anfangen. Wie könnt ihr? Habt ihr nicht so lange mit mir gelebt? Was habe ich euch alles schon beigebracht? Nein, das macht er nicht. Er hält keine Lehrpredigt über Krankenheilung. Am liebsten würde ich jetzt ein Beispiel kurz sagen. An mir hat mal jemand oder über mich hat mal jemand gebetet. Mit Handauflegung auf dem Fuß. Ich hatte eine angerissene Achillessehne. Und das Ende mit viel Inbrunst gebetet. Und das Ende war, dass er fragte, hast du was gemerkt? Sag ich, ja, deine warme Hand, aber weiter nichts. Diese Lehrpredigt über Krankenheilung hält Jesus hier nicht bei seinen Jüngern. Und ich glaube, dass der Bruder auch nicht richtig hingehört hatte, was er tun soll. Und es entwickelt sich jetzt an dieser Stelle ein Zwiegespräch zwischen Jesus und dem Vater des kranken Kindes. Und der ist jetzt am Ziel. Der ist jetzt am Ziel bei Jesus. Die Jünger waren quasi mehr so eine Ersatzhandlung, die total versagt haben. Aber jetzt ist er am Ziel. Und die Krankengeschichte, diese Erzählung der Krankengeschichte seines Sohnes, beendet er mit einem von Zweifel durchdrungenen Bitte, kannst du aber was? Hört mal genau zu. Ein Mann, ein Mensch sagt zu Jesus, von dem er Hilfe erwartet, kannst du aber was? Nicht, wenn du willst, dann hilf, sondern hab Erbarmen und zeig dein Können. Als ich über diesen Text gearbeitet habe, da ist es mir ein bisschen den Buckel runtergelaufen. Diese Frage an Jesus, kannst du was? Nicht, willst du? Hinter diesem kannst du was, dann zeig dein Können. Und Jesu Reaktion ist nur nicht, Ärmel aufkrempeln und mit, und ob ich kann, das werde ich dir jetzt zeigen. Vielleicht haben die Jünger so reagiert aufgrund ihrer Erfahrung bei der Aussendung, dass sie wirklich so die geistlichen Ärmel aufgekrempelt haben, wir können. Nein, das Stichwort für Jesus ist, kannst du. Das ist das Stichwort für Jesus. Noch einmal ein Zitat von Spurgeon, der sagt, Jesus ist kein bezahlter Arzt, der zu seinen Besuchen verpflichtet ist. Er kommt manchmal spät am Tage, damit wir uns erinnern, dass er nicht unser Schuldner ist. Jesus ist kein bezahlter Arzt. Kannst du was dann? Und jetzt beginnt Jesus inmitten der neugierigen Menge, die sich zusammensetzt aus sensationshungrigen theologischen Besserwissern, demoralisierte Jünger, aber auch nach Jesu Botschaft Hungernde. Da beginnt er mit dem Vater ein Gespräch unter vier Augen. Er nimmt ihn mehr oder weniger innerlich raus aus diesem ganzen Tohuwabohu, diesem Fragen und diesem Kritisieren. Ja, da nimmt er ihn raus und beginnt ein Vier-Augen-Gespräch. Und Jesus hört hinter der verbalen Fragen von des Vaters mehr. Er hört die Enttäuschung heraus und den Zweifel durch die Erfahrung des Nichtkönnens der Jünger. Das hört er einfach aus dieser Frage, kannst du was, heraus. Aber auch hört er das Suchen und Hoffen auf Heilung seines Sohnes heraus. Und es geht nicht nur um den Sohn, es geht auch um Heilung des Vaters. Es geht nicht nur um den Sohn, dass der gesund wird, sondern auch, dass der Vater innerlich von seinem Mitleiden geheilt wird. Und wir kennen das alles. Man kann nicht persönlich, körperlich helfen, wenn man mit jemand aus der Verwandtschaft oder aus einem näheren Bekannten mitleidet, sondern da geht es auch immer um das eigene Leid, wenn Jesus um Hilfe gebeten wird. Und Jesu Antenne für dieses Signal ist sein geschultes Gehör zum Vater hin. Er ist ein Hörender und aus diesem Hören ein Gehorchender. Wir lesen das im Hohen Priesterlichen Gebet in Johannes 17 einmal. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Er hat vom Vater den Auftrag bekommen und hat gehört und gehorcht. Und er sagt auch, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Der Gehorsam Jesu, er hat das Werk ausgeführt, das der Vater ihm aufgetragen hat. Und wir lernen aus diesem Gehorsam Jesu das Loslassen der eigenen Vorstellungen und das Anerkennen der Souveränität Gottes. Markus 14, 36 heißt es, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich denke, das müssen wir uns auch immer wieder bei unserem Gebeten, bei unserer Beziehung zu Jesus Christus deutlich selbst auch sagen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was meint also Jesu, wenn er von Glauben spricht? Das heißt, kein mehr glauben müssen, wie ich es eingangs gesagt habe, oder besser glauben müssen. Woran kann ich so etwas messen? An der Standhaftigkeit, an meinen Gebetserhörungen, an meiner Zeugniskraft, mir kommt zu schnell keiner, ich habe immer eine gute Antwort, oder an jeweiligen Kontrollen. Ich führe innerlich sozusagen eine Strichliste. Wieder was geschafft, wieder Zeugnis gegeben, wieder ein Gebet. Naja, wenn nicht heute, aber vielleicht hört der Herr es morgen. Nein, darum geht es nicht. Unser Glaube soll in Jesu Vollmacht gegründet sein. Nicht in diesem, was ich an Leistungskatalog mir vornehme, sondern in der Vollmacht Jesu. Und das sind seine Heilstaten zu tun. Wenn mich Jesus bevollmächtigt, dann kann und darf ich auch Heilstaten tun durch ihn. Und diese Heilstaten Jesu umfassen immer den ganzen Menschen. Nicht meine Achillessehne war das Entscheidende, sondern das allerdings habe ich erlebt, dass der innere Friede mit den Beschwerden, weiter eine Zeit lang leben zu können, das war mir wichtig und das habe ich erlebt. Geist, Seele und Leib ist durch die Vollmacht Jesu für uns das Entscheidende. Der tut nicht bloß äußerlich heilen, sondern der zielt da drin, auf das da drin ab. Und das ist auch für den Vater wichtig. Und wenn ich zu ihm bete, gehe ich nicht in die Sprechstunde eines Wunderdoktors. Dann gehe ich zum Arzt des Leibes und der Seele, nicht zum Wunderdoktor Jesus. Und unterm Strich, letztendlich heißt das aber auch, dass dieser Glaube einfach ein Ja zum Kreuz Jesu ist. Ein Ja zum Kreuz Jesu, nicht zum Wunderdoktor, zum Kreuz Jesu. Und er sagt, nehmt euer Kreuz, mein Kreuz auf euch und folgt mir nach. Das heißt, seine Frage nach dem Glauben von Hilfesuchenden möchte die Bereitschaft vom Gehorsam Gott gegenüber wecken oder diese bestätigt bekommen. Das steckt hinter der Frage, glaubst du? Und dann hat Jesus geheilt. Vorher kam erst einmal die Frage, glaubst du? Und die Antwort von ihm, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er gab sich vollkommen in die Hand Jesu. Und wenn wir das sagen, dann ist das keine unverbindliche Einstellung. Dann kann man nicht jetzt hier im Raum sagen, jawohl, ich glaube auch, Gerd, du hast recht, so ist es richtig. Sondern das hat Konsequenzen, und zwar eine verantwortliche Konsequenz. Wenn wir Gottes Stimme hören und Jesu Stimme hören und sagen, ich glaube, dann ist das nicht bloß ein Lippenbekenntnis, sondern da muss meine ganze Existenz dahinter stehen. Und das ist offensichtlich in diesem Vier-Augen-Gespräch auch erkannt worden. Und der Vater sagt, und das sagen wir sicher auch oft, ich schaffe das nicht allein. Ich schaffe das nicht allein. Hilf meinem Unglauben. Der Vater und wir auch, das ist die Einladung dazu, auch wir sollen immer wieder zum Kern der Sache, zur Ursache unseres Glaubens kommen, zu Jesus Christus. Unser Glaube ist nie stark genug. Wir gehen hier mit den besten Vorsätzen raus und in einer Stunde oder einer halben Stunde haben wir schon total versagt bei irgendeiner Herausforderung. Jeder kennt die für sich allein und weiß, worum es geht. Und in diesem Schrei, hilf meinem Unglauben, heißt das ja, er sucht die nicht bei irgendwelcher weiteren Erkenntnisse von der Tora oder was weiß ich, sondern er ergreift die ausgestreckte Hand Jesu. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch. Er ergreift diese ausgestreckte Hand und sagt, hilf meinem Unglauben. Das ist eine persönliche Anrede. Und er wendet sich dabei an die richtige Adresse. An die richtige Adresse heißt an Jesus. Nicht an irgendeinen Schriftgelehrten, an irgendeine, von dem wir meinen oder von der wir meinen, die hat eine besondere Erkenntnis und da kann ich mir Hilfe holen, die kann mir weiterhelfen. Nein, die direkte Adresse, die richtige Adresse ist Jesus. Und durch dieses gehorsame Hören auf den Vater hat Jesus sein Stichwort für das Gespräch unter vier Augen bekommen. Das Hören auf Jesus. Und dieses Stichwort hieß, kannst du. Nicht hilf mir, sondern kannst du. Ja, hast du heute dein Stichwort gehört? Vielleicht hast du schon länger gehört und jetzt hast du begriffen, hier geht es um meine Entscheidung. Dann handle und such deine Hilfe bei Jesus. Es ist für jeden von uns, ob jung oder alt, die richtige Adresse. Kannst du? Dann komm zu Jesus und erwarte von ihm die Hilfe, die der Vater auch erhalten hat, indem auch Jesus seinen Sohn geheilt hat. Amen.